Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Johannes, hast du eigentlich studiert?
Ich habe studiert, ja. Hast du studiert, Niklas?
Ja, allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Das heißt, ich stehe so ein bisschen im Kontrast zu der Hauptfigur in dem Film, über den wir heute sprechen möchten, nämlich Sorry Baby. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin selbst der Niklas und mir gegenüber im virtuellen Raum sitzt der liebe Johannes. Hallo Johannes.
Hallihallo. Ich müsste jetzt irgendwas Unimäßiges sagen, aber da fällt mir gar nichts ein, was gut passt. Also ja, naja.
Naja, so ist das. Ich weiß nicht, wie aufmerksam du den Kinomarkt zuletzt beobachtet hast. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du da durchaus Bescheid weißt. Dann ist dir wahrscheinlich der Film After the Hunt schon mal über den Weg gelaufen.
Der ist mir über den Weg gelaufen, auch wenn ich nicht der größte Fan von Guadagnino bin. Mhm. Ich habe mir den aber schon angeguckt, nicht im Kino, sondern weil es ist ja dieser Filme, die dann Shadow droppen quasi bei Prime Video. Und ich habe ihn dann im Streaming geguckt, muss ich sagen, schade, hätte ich mal lieber im Kino geguckt. Also kann man jetzt drüber streiten, wie gut der ist oder so nicht, aber ich finde, hätte man auf jeden Fall im Kino gucken können.
Ja, ich habe den mit Du und Sam in der Presseverführung und Laura in der Presseverführung gesehen. Ich war leider nicht der größte Fan. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Also ich habe schon bessere Filme von Guadagnino gesehen. Aber warum spreche ich das jetzt an, wo wir eigentlich über Sorry Baby sprechen möchten? Der Grund ist, After the Hunt kam ja erst im Oktober in die deutschen Kinos, also vor nicht einmal 2 Monaten. Und in dem Film ging es um einen sexuellen Übergriff im akademischen Umfeld. Und ein sehr, sehr ähnliches Setting präsentiert uns jetzt auch Sorry Baby. Daher bietet sich der Vergleich dieser beiden Filme natürlich an. Wärst du vielleicht so lieb, uns kurz mal eine kleine Synopsis über Sorry Baby zu liefern?
Das mache ich sehr gerne. Im Film begleiten wir Agnes. Sie ist eine junge Literaturprofessorin und sie hatte vor ein paar Jahren, sie hatte an der Uni ein traumatisches Erlebnis und der Film erzählt dann davon, wie sie das verarbeitet über mehrere Kapitel hinweg, über mehrere Jahre und das unchronologisch.
Genau. Das heißt, zu Anfang des Filmes sind wir, glaube ich, schon eher in der Gegenwart. Dann springt der Film so ein bisschen zurück. Da ist sie dann plötzlich Promotionsstudentin beim Literaturprofessor. Jetzt muss ich ehrlicherweise seinen Namen gerade nochmal rauskramen. Preston Decker, gespielt von Louis Cancelmi. Wird er vielleicht ausgesprochen? Ich hoffe.
Ja, da müssen wir jetzt direkt, weil unser lieber Kollege Stu hat den Film auch gesehen und hat gesagt, wir müssen auf jeden Fall unterbringen, dass dieser Schauspieler, je nachdem wie man es jetzt ausspricht, man könnte ihn auch Louis Cancelmi nennen. Oh, und das ist natürlich vielleicht haben sie sich bei der Besetzung mehr gedacht als, der passt schon gut auf die Rolle.
Ja. Genau. Wie haben dir so die Figuren gefallen oder wird dir das Schauspiel gefallen? Unter anderem von Louis Cancelmi?
richtig gut. Ich finde diesen Vergleich mit After the Hunt super spannend, weil After the Hunt ist ja irgendwie so ein super kühler Film, so ein kalter Film. Auch Julia Roberts war, glaube ich, noch nie so fies, außer vielleicht, wo sie mal Schneewittchen, die böse Königin, da gespielt hat. Und Sorry Baby ist ja wirklich genau das Gegenteil. Das ist ja wirklich ein super feinfühliger Film. Das ist ja auch das Regiedebüt von Ava Victor, die hier halt auch die Hauptrolle spielt. Und also man hat wirklich, man leidet mit ihr mit und ich finde, sie spielt das so schön, sie bringt da solche Nuancen rein und sie erdet das Setting ja, weil, also es gibt zwar auch, würde ich sagen, ebenso irgendwie empathische Nebenfiguren, sie hat ja zum Beispiel einen Nachbarn oder eine beste Freundin, aber gleichzeitig gibt es im Film dann halt auch so Karikaturen wie ihre Mitkommilitonen, die so ein wandelndes, neidisches Klischee ist.
Ja, ja.
Und das ist schon spannend, was für eine Bandbreite da irgendwie im Film präsentiert wird, oder?
Ja, total. Also ich hatte das Gefühl, dass ich werde sie nur als Eva adressieren, weil sie ist non-binär, deswegen möchte ich sie jetzt nicht als Regisseurin oder Regisseurin oder so
bezeichnen. Das wusste ich nicht.
Ja, ja,
okay, guter Hinweis. Ja.
Ja, ja, genau. Also Eva, ich glaube, Eva hat hier sehr viele, also ich weiß, ich kann ja nicht sagen, ob sie hier persönliche Eindrücke verarbeitet hat. Aber zumindest die queere Komponente kommt hier auf jeden Fall auch zum Tragen, denn Ivas in dem Film Agnes' Mitbewohnerin Liddy ist ja mit einer queeren Person zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, sie wurde auch so ein bisschen als non-binär charakterisiert, zumindest war das so mein Eindruck. Also da zumindest auf jeden Fall hat sie wahrscheinlich persönliche, oder hat Eva persönliche Erfahrungen mit einfließen lassen. Und deswegen würde ich dir zustimmen, der Film kommt sehr viel persönlicher daher, weil ich zumindest hatte das Gefühl, dass Guadagnino bei After the Hunt nie so richtig wusste, wohin soll die ganze Nummer eigentlich fließen. Also ich als Zuschauer habe mich da sehr so am langen Arm verhungert gefühlt bei After the Hunt. Und deswegen muss ich auf jeden Fall sagen, dass Sorry Baby in eine ganz andere Richtung geht. Also After the Hunt ist ja so ein bisschen die Hexenjagd, obwohl, ich meine, er war ja der Täter, deswegen eigentlich keine Hexenjagd, sondern es geht da sehr viel um den Nachhall dieser Tat und auch juristisch gesehen und so. Das findet alles in Sorry Baby gar nicht statt. In Sorry Baby geht es tatsächlich nur darum, wie geht Agnes mit dem, was sie erlebt hat, um, weil sie hat ja so eine Begegnung mit ihrem Prof, mit dem Cancel Me Bro, Preston Decker in dem Film. Das finde ich übrigens wahnsinnig stark, wie die Szene inszeniert ist, weil die beiden treffen sich ja, um ihre Doktorarbeit, ich glaube, es ist ihre Doktorarbeit, zu besprechen, und sie betritt sein Haus und die Kamera bleibt von morgens bis abends in so einer Timelapse-mäßig vor dem Haus stehen. Also da wird die Tat an sich wird nicht gezeigt, die wird nicht voyeuristisch ausgebeutet und gar nichts, sondern sie kommt aus dem Haus raus und zunächst wissen wir ja auch gar nicht, was da genau passiert ist. Aber dann folgen Bild auf Bild auf Bild auf Bild und nach spätestens 2 Minuten können wir uns denken, okay, ja, da muss was passiert sein, bis sie dann wieder bei sich zu Hause ist und mit Liddy darüber sprechen kann, was denn da passiert ist. Und auch Liddy finde ich dann in dieser Situation sehr, sehr interessant, weil Liddy war ja so ein bisschen diejenige, die ihr dazu geraten hat, ja, fang doch was mit dem Prof an und so, weil da wurde im Vorhinein ja schon so ein gewisses Knistern zwischen den beiden inszeniert, obwohl Agnes sich ja nicht so richtig sicher war, ob sie da wirklich Bock drauf hatte. Und es wird dann ja auch zunächst, zumindest nach meinem Dafürhalten, so ein bisschen offen gelassen, ob sie sich jetzt wirklich mit ihm zu Hause treffen wollte, um sich auf etwas einzulassen oder nicht. Aber dann sind halt Dinge passiert, die sich dann ganz schnell außerhalb ihrer Kontrolle waren.
Ja, auf jeden Fall. Der Film konzentriert sich halt ganz auf die Opferperspektive und macht das, also, ne, wir können, glaube, also, wir sind nicht in der Situation, zum Glück, sage ich jetzt mal so. Deswegen ist es natürlich immer schwierig, da irgendwie zu sagen, ist das jetzt authentisch, ist das gut repräsentiert. Ich finde, so wie ich das aus meiner Perspektive jetzt wahrgenommen habe, ist das unglaublich feinfühlig erzählt und auch, und das finde ich sehr interessant, da musste ich vielleicht so ein bisschen an Fleabag denken. Das ist ja eine gefeierte Serie für alle, die gesehen haben. Und hier und auch in Fleabag wird immer so ein Humor eingestreut, der es, finde ich, aber schafft, komisch und lustig zu sein, aber nicht die entsprechenden Szenen zu bagatellisieren. Also es gibt dann zum Beispiel eine Szene, wo Agnes mit ihrer Freundin halt zu einem Arzt geht, um halt gewisse Sachen abzuklären. Und der Arzt ist halt ein unsensibles Arschloch.
Und ja, das ist ja.
Er wird auch so inszeniert, aber diese ganze Szene wird so komisch inszeniert. Und das finde ich eine große Leistung, weil einerseits ist der Film dadurch natürlich irgendwie leichtfüßiger und zugänglicher, als wenn das jetzt wirklich so ein schwerer Film ist, auch wenn der Film schwere Momente hat. Aber dadurch nimmt der halt was raus und macht es, glaube ich, erstmal konsumierbarer, so im positiven Sinne, aber ohne irgendwie aufzuzeigen, höhö, das ist ja doch ganz einfach für Frauen, wenn sie da so einen Vorfall hatten und dann darüber reden müssen mit einer fremden Person, die offensichtlich überhaupt keine Sensibilisierung, was das Thema angeht, hat.
Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also dieser Typ, der Arzt, den du schon erwähnt hast, der macht jetzt nicht per se irgendwas falsch, aber er ist halt völlig empathielos. Er fragt so, ja, wir müssen jetzt dies und jenes machen und der ist da so völlig nüchtern mit und behandelt sie wie so eine Akte, ne? Und nicht wie jemandem, dem gerade etwas Schlimmes passiert ist. Das stimmt, ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, vielleicht ist diese Figur gerade so ein Spiegel der Gesellschaft, vor allen Dingen der patriarchalen Gesellschaft, und der ist dann immer so heißt, auch stell dich mal nicht so an und so. Ja, war ja wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm mäßig. Ja, das stimmt. Und dann wiederum das, was du auch erwähnt hast. Ich finde, der Film hat so eine ganz patentierte Art und Weise, Humor einzustreuen, wo ich mir gar nicht sicher war, so, okay, darf ich jetzt lachen, weil vor 30 Sekunden ist ja noch das und das passiert. So, ja, das stimmt.
Und es wirkt, finde ich, trotzdem total organisch. Also ich finde, das ist so eine Leistung. Also der springt immer hin und her zwischen den Kapiteln. Manche Kapitel sind humorvoller, manche sind wirklich bitter. Und dann gibt es aber auch wirklich so einfach schöne Momente. Also das sind, also diese ganze Zeit zwischen diesen beiden Freundinnen. Ey, das ist so wholesome. Also ich finde, der Film schafft es trotz dieser Thematik irgendwie schon so ein sicherer Film zu sein. Sie trifft dann ja auch im Verlauf auf einen Sandwich-Verkäufer, wenn sie eine Panikattacke hat.
Ja.
Und ey, ich möchte so einen Sandwich-Verkäufer auch treffen. Also das war so ein schöner Moment. Also und John Carroll Lynch spielt den und ey, so knuffig und so, da bekommt man schon fast Tränen, wenn man nur darüber redet. Also so schön gemacht.
Total, das stimmt. Der war wirklich richtig awesome, dieser Moment. Und der Typ war eine richtige Süßmaus. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, so dass vielleicht war er so der einzige oder die einzige männliche Figur in diesem ganzen Film, bei der sie sich so richtig fallen lassen konnte. Vielleicht gerade deshalb, weil es ein Fremder war. Manchmal, wir kennen das ja, manchmal ist es einfacher, fremden Menschen irgendwas zu erzählen, als Menschen, die uns nahestehen. Denn ja, sie, also ich möchte jetzt nicht sagen, sie flüchtet sich so ein bisschen, aber sie flüchtet sich so ein bisschen in diese, ja, oberflächliche Beziehung zu ihrem Nachbarn. Dessen Namen ich auch nochmal kurz checken muss. Wie hieß denn der Nachbar noch gleich? Also er wird von Lucas Hedges gespielt. Das hat mich richtig gefreut, weil ich mag Lucas Hedges total gerne. Und der hat jetzt leider ein paar Jahre lang gar nichts mehr gemacht. Gavin. Genau, Gavin. Nee, Lucas Hedges, den fände ich total toll, seitdem ich ihn damals gesehen habe in Lady Bird und Three Billboards und Mid-90s. Und jetzt ist er endlich auch mal wieder prominent irgendwo zu sehen, weil ich habe ihn, wie gesagt, länger nicht gesehen. Aber der wird so ein bisschen als vielleicht im besten Sinne verpeilt dargestellt, weil ich glaube nicht, dass sie ihm gegenüber jemals offenbart, was ihr da passiert ist. Und ich glaube, er hat auch nicht so die Antenne dafür mitzubekommen, so okay, sie fühlt sich vielleicht gerade mit unserer Intimität nicht so wohl oder da ist irgendwas falsch. Denn das ist ja auch, wie gesagt, das haben wir gerade schon gesagt, Sorry Baby ist in keinem Sinne eine Rache-Story oder hat irgendwas mit juristischen Nachspielen zu tun, weil es kommt ja zu keiner Anklage. Sie entscheidet sich dazu, juristisch nicht gegen ihn vorzugehen, obwohl er natürlich so am nächsten Tag schon nicht mehr da ist in der Uni. Also der lässt sich sofort irgendwo hin anders hinversetzen in der Hoffnung, dass Gras drüber gewachsen ist. Nee, das ist die Geschichte über Agnes und wie sie versucht wieder in ihr Leben, in eine Karriere, in Beziehungen und Freundschaften und auch in eine Alltagsroutine hereinzufinden. Und der Film, das finde ich ganz interessant, dass der Film achronologisch erzählt wird, denn das ist für mich spielt für mich so ein bisschen auf die Tatsache ein, dass Trauer kein lineares Ereignis ist. Ja, Trauer geht mal vorwärts, mal rückwärts, mal hast du gute Phasen, mal hast du schlechte Phasen. Und dass die Kapitel so durcheinander gewürfelt sind, spiegelt für mich genau das wieder, ebenso wie die Tatsache, dass du, das haben wir gerade schon erwähnt, manchmal Situationen hast, in denen irgendwas völlig schief geht. Zum Beispiel, sie hat eine Panikattacke während des Autofahrens, aber 30 Sekunden später lernt sie dann diesen herzensguten Sandwich-Verkäufer kennen und die beiden haben einfach eine total süße Unterhaltung und sie fühlt sich da dann auch wieder besser. Ja.
Auf jeden Fall. Und er sagt ja auch diesen schönen Satz, ne, dass 3 Jahre überhaupt nicht lange sind.
Genau,
also,
ja.
Das ist ja auch so wichtig, weil, also ich glaube, wir leben inzwischen in einer Zeit, wo es schon mehr Sensibilität gegenüber psychischen Erkrankungen und Traumata gibt, auch wenn das immer noch, glaube ich, nicht für viele nicht so greifbar ist wie eine physische Krankheit, weil die kannst du halt meistens sehen oder die kann man sich irgendwie eher herleiten. Und hier wirklich auch nochmal darauf hinzuweisen, dass das super subjektiv ist, dass es individuell ist, wie sowas verarbeitet wird, was das bedeuten kann, was für Auswirkungen das haben kann. Und ja, ich finde diese Männerrollen, die du angesprochen hast, das ist gerade interessant, weil ich musste währenddessen kurz an Promising Young Woman denken.
Oh, ja.
Der Film von Emerald Fennell, wo ja ganz klar die Männer, die sind alle mies. Und ich fand das in dem Film ganz gut. Hier ist es nicht so und das hat auch, finde ich, eine schöne Berechtigung, vor allem, weil auch der Prof ist ja nicht so, also ich finde, es ist dann halt relativ schnell klar, was passiert ist, aber er ist ja nicht dieses Klischee, von so einem übergriffigen, harten Typen, sondern er ist halt ein gebildeter Uniprofessor, dem man das vermeintlich erstmal nicht zutraut, aber das ist ja diese sowieso diese Mär, dass sowas irgendwie, keine Ahnung, alleine im Park passiert. Nee, das passiert halt ganz, ganz häufig im Umfeld. Ja. Und das macht der Film halt auch klar. Und dieser Nachbar ist halt auch in gewisser Weise eine problematische Figur, weil, wie du sagst, er gewisse Sachen einfach nicht auf dem Schirm hat, aber nicht halt aus Böswilligkeit, sondern, keine Ahnung, weil er nicht betroffen ist, weil er sich das irgendwie nicht denkt, etc. pp. Also er tritt dann halt gewisse Fettnäpfchen, er meint das alles gut, und dann haben wir halt den Verkäufer, der das ja weiß, weil er quasi einen Sohn oder Tochter hatte.
Sohn, ja, ich glaube Sohn, ja.
So, genau. Hm? Und der hat halt Panikattacken, und dementsprechend ist er halt sensibilisiert für so eine Sachen, und das ist ja ganz häufig so, dass man erst sensibilisiert wird, wenn man im Umfeld sowas erlebt hat oder mitbekommen hat oder halt vielleicht selber erfahren hat, und erst dann hat man ein Auge dafür oder ein Gespür, merkt so, ah ja, das ist so, ja.
Ja, das ist sehr gut möglich, und zum anderen, aber auch die Beziehung zwischen Gavin und Agnes wird ja auch irgendwie als oberflächlich inszeniert. Ich meine, das erste Mal, dass sie sich gefühlt treffen, da geht sie bei ihm vorbei und fragt so, ja, hast du irgendwas, um Feuer zu machen? Wir wollen Hotdogs braten. Ja, eigentlich haben sie überlegt, das Büro des Professors in Brand zu stecken, was sie dann nicht getan haben. Habe ich auch so gefragt, okay, also ihr überlegt, das Büro des Typen anzustecken, aber das ist doch in der Uni drin. Also eigentlich wollt ihr die Uni in Brand stecken. Das ist, naja, gut. Auch da könnte man jetzt wahrscheinlich drüber diskutieren, was das jetzt metaphorisch zu heißen hat. Ich meine, immerhin steckt ja auch hinter ihm eine ganze Institution. So, ich denke mal nicht, dass ein Prof mit einer Vollzeitstelle, wie sie in dem Film so schön sagen, plötzlich zur Univerwaltung kommt und sagt, ja, ich möchte gerne ans andere Ende des Landes versetzt werden. So, da muss ja eigentlich irgendwas dahinter stecken. Und es gibt doch auch sie unterhält sich doch mit zwei Frauen, die auch von der Uni kommen, und die versuchen das ja auch alles so unter den Teppich zu kehren und so. Und das ist auf jeden Fall auch eine Systemkritik, ja.
Ja, total. Auch da wird ja auch so ein bisschen thematisiert. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Bein sagt irgendwie, wir sind auch Frauen, wir verstehen, was sie da machen können. Ja. Also natürlich verstehen Frauen, glaube ich, aus einer anderen Perspektive, wie es erlebt, im Patriarchat zu sein. Aber das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass man sensibilisiert ist oder offen hat für so ein Erlebnis. Und ja, da findet der Film halt schon sowas Anklagendes, aber halt nie, also der ist nicht subtil, der Film. Ich finde, es gibt sehr viele Szenen, die sind schon sehr klar, aber sie sind nicht, obwohl doch, sie sind auch irgendwie platt, aber ich finde, ich will das dem gar nicht ankreiden. Also der schafft es halt mit dem Humor dann nie so eine, also es ist schon, da ist eine gewisse Komplexität drin, aber der verklausuliert sich nicht. Also das kann man ja, um nochmal After the Hunt anzusprechen, das ist ein sehr komplexer Film, wo man, glaube ich, viel reindeuten kann und irgendwie sehr viel unter der Oberfläche passiert und gewisse Sachen irgendwie nur angedeutet werden und dadurch nicht so einfach lesbar ist. Und Sorry Baby ist da einfach lesbar, aber ich finde, das ist eine Qualität. Gerade bei so einem Thema, weil natürlich ist es auch schön, wenn irgendwie an der Uni Filmstudies sich in einem Seminar irgendwie ein halbes Semester mit einem Film auseinandersetzen und dann am Ende irgendwas rausanalysieren. Aber Sorry Baby ist da halt einfach lesbar, und das ist so gut, auch gerade bei so einem Thema halt zu zeigen, nö, wir zeigen das jetzt, und es ist gar nicht schwer verständlich, sondern wir zeigen einfach sehr empathisch, wie ist es, und guckt euch das an und dann setzt euch vielleicht damit auseinander und guckt mal, was in eurer Umgebung vielleicht passiert, was man nicht mitbekommen hat. Ja.
Ja. Das möchte ich dem Film auch zugute halten. Der Film läuft im besten Sinne nicht die Extrameile. Also der verrennt sich nicht in irgendwelchen unnötigen Nebenhandlungen, ob es die jetzt bei After the Hunt gab oder nicht, lässt sich sicherlich diskutieren. Nee, der Film ist wirklich ganz straightforward, das stimmt. Zumal es, wie gesagt, auch da so die ein oder anderen Tropenfiguren gibt, zum Beispiel die beiden von uns gerade angesprochenen Frauen sind natürlich so diese typische, wir sind auch Frauen, we know how to play the game Rollen und so, ne? Also sie wissen, wie es ist, so als Frau im akademischen Umfeld, das wahrscheinlich oder das sicherlich bis heute leider eher männlich dominiert ist. Dazu habe ich übrigens neulich noch so eine Erhebung gelesen. Ich glaube, im wissenschaftlichen Bereich in Deutschland, wozu ja die akademischen Studien natürlich dazugehören, sind, glaube ich, nur 40% weiblich. Das ist natürlich wahnsinnig traurig. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich finde es interessant, dass der Film zumindest nach meinem Dafürhalten größtenteils auf Schwarz-Weiß-Malerei verzichtet. Also der Sorry Baby, hier wird nicht in den Kategorien Opfer, Täter, Gut, Böse gedacht. Zum Beispiel Agnes ist ja Klar, sie ist natürlich das Opfer, aber sie wird nicht als ein Opfer inszeniert, sondern sie darf genauso widersprüchliche Gefühle haben, wie wir alle anderen Menschen auch. Also sie hat mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Sie erzählt ja sogar dem Sandwich-Verkäufer, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie mal nicht an diese Tat denkt. Und das ist natürlich wahnsinnig traurig, dass sie sich selbst so geißeln muss oder sich selbst so geißelt. Weil, sagen wir mal ehrlich, dieses Trauma, das wird irgendwann zu einer Narbe und Narben verschwinden nicht. Wir wissen das ja also. Und wenn nicht 30, sondern 30 Jahre vergangen sind, das wird für immer ein Teil von ihr bleiben. Zumindest bin ich dieser Auffassung. Ich glaube nicht, dass wir solche Taten jemals wieder vergessen werden. Und dieser Selbsthass ist natürlich die Komponente, die vielleicht sogar noch schlimmer ist als die Tat selbst.
Ja, der Film schafft es, finde ich, sehr gut, diesen Weg, den sie da halt beschreitet, deutlich zu machen, wie lang das ist, wie anstrengend das ist, auch dieses Auf und Ab, es kann Rückschläge geben, aber trotzdem ist das ein hoffnungsvoller Film. Also das finde ich ganz schön, dass er auch diesen Spagat hinkriegt, nicht 2 Stunden oder 90 Minuten Misery Porn zu sein, aber gleichzeitig auch nicht dieses, ja, du musst einfach nur mit Leuten reden und dann geht's dir gut. Du musst einfach neue Bekanntschaften machen und dann geht's dir gut. Du musst dir einfach nur ein Haustier holen und dann geht's dir gut. Also wie ja irgendwie schon Trauma in gewissen Filmen immer sehr einfach abgespielt wird. Und das ist es nicht. Und das finde ich, macht der sehr schön. Auch wenn Trauma, gefühlt habe ich gerade im Genrefilm, ist Trauma irgendwie also immer da. Es gibt gefühlt so in Horrorfilmen keine Figur mehr, die irgendwie kein Trauma erlebt hat, aber da ist das es stimmt, dann eher, ja. Da wird es halt umgesetzt mit Genremotiven, das kann man auch machen, ja. Aber hier wird sich halt ganz einfach auf diese Nachwirkung konzentriert und das halt sehr einfühlsam, finde ich.
Total. Weißt du, was ich übrigens interessant fand? Ich habe da immer wieder drüber nachdenken müssen. Sie entscheidet sich ja freiwillig dazu, ich sag jetzt mal, am Ort des Geschehens zu bleiben. Ja, weil ihre beste Freundin Liddy zieht ja irgendwann nach New York, aber Agnes entscheidet sich dazu, da zu bleiben und tritt ja quasi die Nachfolge des Mannes an, der ihr diese ganze Geschichte angetan hat. Das finde ich wahnsinnig, ich habe mich gefragt, was war ihre Motivation dahinter? Ich meine, sie hat erzählt, dass sie sich selbst hasst, wenn sie nicht daran denkt. Also bleibt sie quasi da, um regelmäßig daran denken zu müssen, damit sie sich selber nicht hasst. Also ich weiß aber nicht, ob es, wenn du ein Opfer einer solchen Tat geworden bist, besser für dich ist, da zu bleiben, wo es stattgefunden hat, oder wirklich komplett wegzuziehen und neu anzufangen. Ich meine, das kann ja auch so als, könntest du natürlich auch als so eine Art Wegrennen definieren, weil, sagen wir ehrlich, egal wohin auf der Welt du gehst, du wirst deine Probleme mit dir nehmen, ne? Also.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen, also das Finanzielle spielt im Film kaum eine Rolle, auch wenn man ja sagen muss, dass gerade in der Uni, also natürlich Profs verdienen relativ gut, aber alles, was irgendwie quasi zwischen Prof und den Studis ist, da gibt es auch ganz viel prekäre Arbeitsbedingungen. Ist halt die Frage, ob das so ein Thema ist. Auch natürlich die Frage, ob sie da so eine Vorbildfunktion einnehmen möchte, eine junge Professorin. Also es ist natürlich gewissermaßen vielleicht auch eine Ehre, gleichzeitig auch irgendwie schon mit so einem Beigeschmack, weil sie kriegt es ja in Anführungszeichen nur, weil er weg ist, gleichzeitig auch so, ja gut, vielleicht dann erst recht. Also wer soll diese Rolle besser übernehmen als sie, wenn, ja, schwierig, aber interessant.
Ja, also klar, ich meine, auf der einen Seite könnten wir das natürlich so deuten, dass das so eine Art Kompensation von der Uni, von Uni-Seiten ist, dass sie diesen Job bekommt. Aber auf der anderen Seite wirkt es für mich auch nicht so, als ob ihr irgendwas geschenkt würde, weil sie bekommt ja das positivste Feedback überhaupt von vom Kollegium und von den Studis. Das heißt, sie scheint da ja auch schon den Platz gefunden zu haben, an den sie gehört. Zumindest karrieretechnisch oder jobtechnisch. Ist natürlich die Frage, ob sie mehr Seelenfrieden hätte, wenn sie den woanders ausübte. Aber darüber mag ich jetzt nicht zu urteilen. Also mir hat die Figur der Agnes rundum gefallen. Ich fand, sie war sehr, sehr sympathisch dargestellt, auch von Eva. Ich meine, das ist natürlich relativ, oder was heißt häufig, es ist schon prädestiniert dafür, dass solche Dinge auch mal schief gehen, wenn eine Person das Drehbuch schreibt und Regie macht und die Hauptrolle spielt. Ich meine, Bradley Cooper ist ja da so ein ganz großer Vertreter dieser dieser Menschen, ne? Und wie hieß denn nochmal der letzte Film, den er gemacht hat
Maestro, Leute, Maestro. Schaut euch den nicht an, das ist so eine Shitshow.
Ja, und das nicht nur wegen seiner Nase. Aber Eva das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass Eva Drehbuch und Regie gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Regiedebüt ist. Und ich finde, Eva hat hier wirklich einen verdammt guten Job gemacht. Weil sie ja nicht nur, wie gesagt, auf das Thema der sexuellen Gewalt gegenüber Frauen aufmerksam macht, sondern das spielen auch auf ganz anders, oder das spielen ganz nuanciert auch andere Dinge einen Einfluss. Zum Beispiel, dass heutzutage Paare nicht nur aus Mann und Frau bestehen müssen, sondern dass alle möglichen Menschen zusammenfinden können und sich lieben können und auch eben Nachwuchs daraus entstehen kann. Denn Liddy hat sich ja durch einen Samenspender ein Kind einpflanzen lassen und bringt es dann auch zur Welt. Und Liddy und die Person, mit der sie zusammen ist, ich glaube, Francis hieß die Person eventuell.
Kann gut sein. Bei mir ist Fran, es schon ein bisschen Fran. Her, dass ich den gesehen habe. Ja.
Nee, als Fran wird die Person eingeführt. Auch ein Non-Binary Actor sehe ich gerade bei Wikipedia. Schön, dass solche Rollen heutzutage dann auch tatsächlich mit Non-Binaries besetzt werden. Ne? Früher wäre es irgendwie, weiß ich nicht, ein Hetero gewesen, den sie irgendwie gesagt hätten, ja, tu mal so, als wärst du Non-Binary. Aber ich denke mal, eine Person, die auch tatsächlich Non-Binary ist, kann dann dieser Rolle nochmal ganz andere Facetten beifügen, als jemand, der sich nur vorstellt oder versucht vorzustellen, wie das wohl wäre. Und warum ich das jetzt erwähne, ist, wie gesagt, die beiden haben dann ein Baby zusammen und besuchen Agnes dann mal wieder. Und Agnes sagt dann, hier, Liddy und Fran, geht doch mal euch den Leuchtturm da angucken. Und da führt sie dann einen kleinen Monolog mit diesem Baby und sie sagt dann, wie gesagt, sorry, Baby, daher kommt dann natürlich auch der Titel des Films. Denn am Ende möchte uns der Film dann noch mit auf den Weg geben, dass keiner von uns imstande sein wird, unseren Kindern und Kindeskindern und anderer Leute Kindeskindern schlechte Dinge vorzuenthalten, die einfach auf der Welt passieren werden, passieren können. Und dafür sagt sie dann, sorry, Baby.
Ja, da ist der Film irgendwie einerseits sehr niederschmetternd, andererseits auch irgendwie bekräftigend, oder ich glaube, er möchte so erbauend sein, so furchtbar die Welt ist, und auch was du angesprochen hast, irgendwie muss man sagen, ja gut, wir sind 2025, das müsste irgendwie super selbstverständlich sein, dass wir ja diverse Familienkonstellationen, Beziehungen etc. pp. Sehen. Gleichzeitig gibt es überall in der westlichen Welt, nicht nur in der westlichen Welt, konservativen Backlash, also es ist alles... Da will man dann auch sorry Baby sagen, also ja, das ist irgendwie furchtbar. Ja. Tatsächlich ganz schön, ich habe letzte oder vorletzte Woche 15 Liebesbeweise gesehen, das ist eine schöne französische Tragikomödie, wo es tatsächlich um ein lesbisches Ehepaar gibt, die auch ein Kind bekommen. Musste ich gerade dran denken, vielleicht läuft der bei euch doch in die Kinos, schaut ihn euch gerne an.
15 Liebesbeweise, hast du gesagt?
Ja, genau, ist wirklich kein schöner deutscher ja. Titel, aber es ist ein schöner Film.
Muss ich mir tatsächlich mal auf die Liste setzen. Mal schauen, ob er in den Programmkinos hier bei mir um die Ecke noch läuft. Okay, Johannes, wie hat dir der Film gefallen? Oder um es mal ein bisschen intelligenter zu formulieren, wenn du die Wahl hättest zwischen After the Hunt und Sorry Baby, die ja beide, obwohl sie doch andere Nuancen verfolgen, die schon so ein bisschen im selben Setting stattfinden, also der sexuelle Übergriff im akademischen Umfeld. Welchen dieser Filme würdest du den Vorzug geben und warum?
Ganz klar, Sorry Baby, das ist der viel warmherzigere, feinfühligere, trotz der Thematik schönere Film. Das ist auch, also es klingt auch, finde ich, weird, aber es ist der kurzweiligere Film. Ich fand After the Hunt gar nicht schlecht, auch wenn ich finde After the Hunt geht so ein bisschen auch in Richtung von Tar vor ein paar Jahren, und den fand ich auch deutlich besser. Also auch da vielleicht nochmal eine Alternative zu After the Hunt, aber Sorry Baby ist wirklich, es ist ein ganz, ganz schöner, toller, sensibel erzählter Film, der ja ganz viel mit einem macht, der einen irgendwie wirklich herzhaft lachen lässt, der einem das auch, also, da könnte auch weinen im Film. Das kann, glaube ich, schon passieren, dass ihr da auch schluchzend im Kino sitzt. Und das hat ja was, das kann auch was ganz Schönes haben. Ich weiß noch, ich saß letztes Jahr mit meiner kleinen Schwester im Kino und wir haben uns, ich weiß den Titel gar nicht, das war letztes Jahr dieser italienische Schwarz-Weiß-Film, der in Italien super erfolgreich war.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Morgen ist auch noch ein Tag, genau, richtig.
Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich den in meiner Top-Liste auf Platz 1 setze. Weil ich war so zwischen Dune 2 und dem. Ich weiß, die kann man nicht miteinander vergleichen, aber ich habe den Film wirklich abgöttisch geliebt. Ja.
Ja, und der Film weiß man ja lange nicht, worauf es hinausläuft. Und dann gibt es dieses Ende und ey, hab ich geweint und am Ende lief dann, gehen die Lichter im Kino wieder an. Und ich habe meine Schwester angeguckt, sie hat auch geweint. Das war so ein schöner Moment. Und ich glaube, Sorry Baby liefert auch, also das könnte auch so ein Film sein, wo man einfach, glaube ich, vielleicht auch mit Leuten im Kino sitzt, die man nicht kennt, die auch irgendwie emotional ergriffen sind. Und das hat dann ja schon Kino als so ein Begegnungsstätte, glaube ich, bietet sich das an. Ja, jetzt habe ich auch genug gesagt. Wie hat dir Sorry Baby gefallen?
Mir hat der Film, er hat mich wirklich berührt. Ich muss dazu allerdings auch sagen, das ist schon was für Arthouse-Fans, möchte ich jetzt sagen. Also da geht's wirklich, der Film ist 0,0 plotgetrieben, sondern sehr character-driven, wie man so schön sagt. Hier geht es wirklich um die Dialoge, um die Gefühle der Figuren, um den Alltag, in den Agnes verzweifelt wieder versucht hineinzufinden, nachdem ihr diese schlimme Sache passiert ist. Das ist schon fast eine Charakterstudie, möchte ich sagen. Also falls ihr einen Film braucht, der wirklich von Plotpoint zu Plotpoint springt, das werdet ihr hier nicht kriegen. Ja, hier geht es wirklich darum. Das ist ein Deep Dive in Agnes' Gefühlswelt. Ja, und wenn euch sowas gefällt, dann denke ich, dass euch der Film auch gefallen wird können. Mir hat er gefallen. Es ist halt eine ganz patentierte Mischung. Es ist so eine, ja, fast schon schwarze Comedy-Drama irgendwie, so ein schwarzes Comedy-Drama, Black-Dramedy-mäßig. Also so in die Richtung geht es. Hier gibt es einen regelrechten Schlagabtausch zwischen Szenen, wo ihr ein Tränchen verdrücken könnt, aber 30 Sekunden später kommt der Film dann und bringt euch wieder zum Lachen und ihr fragt euch so, okay, darf ich jetzt lachen, weil es ist doch irgendwie genau. Die Figuren sind sehr liebevoll, vor allen Dingen Agnes und Liddy. Es gibt da natürlich diese eine Frau, die wir gerade am Rand schon mal kurz erwähnt haben. Ich sehe gerade, Kelly McCormack spielt sie. Das ist zunächst ist das so eine Kommilitonin von Agnes und Liddy, die so, die hat wirklich, wie soll ich das jetzt beschreiben? So eine richtige Main-Character-Energy, die einfach nur super nervig ist, ey. Weißt du, Agnes und Liddy sitzen da im Kurs und der Professor sagt, ich würde gerne eure Arbeiten lesen und dann kommt so Natascha ins Bild, so von rechts. Aber meine Arbeit lesen sie auch, oder? Ja, deine Arbeit lese ich auch. Und ich meine, am Ende, es gibt ja am Ende ein Wiedersehen zwischen Agnes und Natascha. Du wirst wahrscheinlich wissen, was ich meine, als Agnes dann schon die neue Junior-Professorin ist, da kommt sie auf einmal in ihr Büro rein, da gibt es dann auch nochmal eine kleine Zusatzinfo, die ich jetzt gar nicht droppen möchte. Da dachte ich auch so, okay, so war das also damals. Okay, na gut. Also ein süßer, super süßer kleiner Film mit einem schweren Thema, das aber wirklich sehr, sehr gefühlvoll verpackt ist. Und ich glaube, jetzt habe ich auch genug geredet. Deswegen würde ich mich schon mal verabschieden. Es sei denn, du hast noch was zu sagen, Johannes?
Geht ab dem 18. Dezember in die Kinos. Kommentiert unsere Folgen, bewertet den Tele-Stammtisch, kommt auf unseren Discord-Server und guckt auf unserer Website vorbei.
Genau, tele-stammtisch.de, da gibt's alle Infos über den Tele-Stammtisch und wo ihr unseren, oder bei welchen Catchern ihr unseren Podcast finden könnt, aber ich denke, bei allen. Wir sind überall, ihr werdet uns nicht los. Genau, geht ins Kino, habt ein paar schöne Weihnachtstage oder ein paar freie Tage zumindest, falls ihr Weihnachten nicht feiert, ist ja auch in Ordnung. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören beim Telestammtisch. Ciao.
Ciao, ciao.